Ja, von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Willkommen an euch alle, an alle Gemeindeglieder, Freunde, Gäste und Kinder. Ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf und dass wir gemeinsam über Gottes Wort nachdenken möchten. Ich möchte heute mit einer Geschichte beginnen über eine Frau. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere sie, weil sie inzwischen doch bekannter ist. Sie heißt Joni Erickson. Joni Erickson ist 1949 geboren und sie hatte eine sehr glückliche Kindheit. Sie wuchs in einer christlichen Familie auf und alles war eigentlich gut. Aber als sie 17 Jahre alt war, passierte etwas in ihrem Leben, das ihr Leben komplett veränderte. Sie war mit Freunden an einem Baggersee und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf so einem Baggersee, da gibt es manchmal so schwimmende Flöße aus Holz, auf die man klettern kann und dann ins Wasser springen kann. Und das hat sie auch getan und sie hat einen Kopfsprung gemacht und sie ist unglücklich aufgekommen und hat sich die Wirbelsäule gebrochen. Zwischen dem vierten und dem fünften Wirbel. Sie konnte sich sofort nicht bewegen und nach einigen Minuten merkten das die Freunde und holten sie raus. Sie kam daraufhin an eine Klinik und sie war sehr, sehr lange in dieser Klinik. Aber sie glaubte ja an Gott, also sie kam aus einer christlichen Familie und sie rang in dieser Zeit sehr stark mit Gott. Und sie fragte sich, warum? Warum passiert gerade mir ein solches Schicksal? Warum trifft es gerade mich? Nach der Klinik war sie sehr lange Zeit in der Reha und sie war, wie gesagt, zwischen vierten und fünften Wirbel. Wenn man sich den bricht, da sind alle Körpergliedmaßen, also alle Arme und alle Beine sind gelähmt. Man kann sie nicht bewegen. Sie konnte also nur halsaufwärts bewegen, ihren Kopf und den Hals. Und aufgrund dieser Reha konnte sie, die oberen Schultermuskulatur war auch intakt. Also sie konnte ihre Arme ein Stück heben, aber ihre Hände und so weiter gar nicht bewegen. Und sie musste oft auf dem Bauch liegen, danach auf dem Rücken. Das wurde immer gewechselt, damit sie keine Liegewunden bekommt, weil sie sich halt gar nicht bewegen konnte. Und in dieser Zeit hatte sie sehr viel Zeit, ja, nachzudenken. Und sie hat ihr Schicksal sehr bewegt. Und sie wusste nicht, was passieren sollte, warum das alles so war. Und schlussendlich kam sie zu dem Gedanken, dass sie sterben wollte. Ein solches Leben wollte sie nicht führen. Und sie sprach zu Gott ein Gebet und bat ihn, dass er ihr zeigen möchte, wie sie ihr Leben beenden könnte. Und sie sprach auch mit ihren Freunden darüber, die aber sehr erschrocken waren, weil sie nicht wollten, dass sie stirbt. Ich weiß nicht, ich denke, jeder von euch hat schon darüber nachgedacht, dass Gott Gebete sehr gerne erhört. Dass er das, was wir ihn bitten, dass er uns das gerne schenken möchte. Er liebt es, wenn wir zu ihm sprechen und ihm Dinge bitten. Aber oft kommt es vor, dass wir um etwas bitten und wir es nicht bekommen. Und wir uns dann fragen, Gott, hörst du mich überhaupt? Hörst du mir zu, wenn ich dich um dieses oder jenes bitte? Wenn das so ist und es passiert nichts in unserem Leben, dann sollten wir vielleicht darüber nachdenken, ob es Gründe gibt, warum Gott unsere Gebete nicht erhört. Und ich möchte heute mit euch über einige Gründe nachdenken. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es eine abschließende Aufzählung ist. Aber vielleicht um einige Ursachen zu verstehen, warum der Herr manchmal unsere Gebete eben nicht erhört. Manchmal bitten wir um Dinge, die nicht gut für uns sind. Aber wir sehen das nicht immer. Und so hat schon manch junger Mann darum gebeten, Gott, gib mir genau dieses Mädchen. Ich weiß ganz genau, dass sie für mich die Richtige ist. Und auch so manche Frau hat auch in dieses Lied mit eingestimmt. Aber wir sind oft sehr kurzsichtig und wir sehen nicht die Reichweite dieser Beziehung. Aber Gott, er kann es. Und er weiß manchmal, dass diese Beziehung, dass diese Partnerschaft nicht das Potenzial hat, für eine Bindung fürs ganze Leben. Und er liebt uns und er möchte uns ja unsere Gebete erfüllen. Aber was tut er in einer solchen Situation? Was soll er tun? Soll er das Gebet erhören und mir oder ein Mädchen diese Partnerin geben, von der er weiß, dass es nicht die richtige ist? Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Gott möchte das Beste für uns und deswegen lässt er es manchmal nicht zu. Ähnlich ist das ja bei Eltern und Kindern. Kinder bitten manchmal um Dinge, die nicht ganz gut für sie sind. Und sie betteln zu den Eltern und sie flehen sie an, dass sie ihnen das geben möchten. Aber gute Eltern werden das nicht tun, egal wie lange die Kinder ihnen damit in den Ohren liegen. Wisst ihr, wahrer Glaube bedeutet, seine Anliegen vertrauensvoll Gott vorzulegen und ihn darum zu bitten, dass er sie uns erfüllt, wenn sie seinem Willen entsprechen. Und diese Bitte, dass Gott diese Gebete nur erfüllt, wenn sie seinem Willen entsprechen, die brauchen wir immer genau dann, wenn unsere Wünsche und Gottes Willen sich kreuzen, wenn sie nicht zueinander passen. Dann ist es wichtig, dass wir lernen, Gottes Willen zu akzeptieren. Im Vertrauen darauf, dass er weiß, was gut für uns ist. Wir müssen dann lernen, dass wir unsere Wünsche und unseren Willen an seinen anpassen und nicht andersherum. Das andere wäre nämlich Anmaßung, wenn wir von Gott erwarten, dass er sich unseren Wünschen beugt. In der Bibel finden wir dafür sehr viele Beispiele, dass Gott Gebete anders erhört, als sich die Menschen das gewünscht haben. Und das beste Beispiel dafür ist Jesus selbst. Ich möchte mit euch dazu einmal Matthäus aufschlagen und das einmal nachlesen. Matthäus, Kapitel 26. Matthäus 26, und da ab Vers 39. Matthäus 26, ab Vers 39. Hier heißt es bei mir, und ich lese nach der Elberfelder Übersetzung: Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Und in 42 dann weiter: Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wiederum schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin und betete zum dritten Mal und sprach wieder dieselben Worte. Wir sehen hier genau diesen Fall. Also Jesus aus seinem menschlichen Bestreben heraus wusste, was ihn erwartet und dass es ein schweres Los ist, was auf ihn zukam. Und er wünschte sich in seinem tiefen Inneren, dass er diesen Weg nicht gehen musste, weil er sehr schwer war. Doch an dieser Stelle kommt er zu Gott und sagt: Herr, nicht das, was ich möchte, nicht mein Wille soll geschehen, sondern ich will dir vertrauen und ich bitte dich, dass das passiert, was dein Wille ist. Und wenn es nicht anders geht, so nehme ich diesen Weg an. Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat vorlesen aus dem Buch Schritte zu Jesus. Hier heißt es: Wenn wir um etwas bitten und es nicht sofort erhalten, sollen wir dennoch glauben, dass der Herr uns hört und unsere Gebete beantworten wird. Wir sind so fehlbar und kurzsichtig, dass wir manchmal um Dinge bitten, die für uns kein Segen wären. Und unser himmlischer Vater beantwortet unsere Gebete in seiner Liebe so, dass er uns gibt, was das Beste für uns ist, nämlich das, was wir für uns selbst wünschen würden, könnten wir alle Dinge mit von Gott erleuchteten Augen sehen, so wie sie wirklich sind. Werden unsere Gebete scheinbar nicht erhört, dann müssen wir uns an der Verheißung festklammern, denn die Zeit der Erhörung wird mit Sicherheit kommen und wir werden den Segen erhalten, den wir am meisten brauchen. Doch zu erwarten, dass Gebete immer genau so erfüllt und beantwortet werden, wie wir es uns wünschen und wir genau das erhalten, wonach wir verlangen, wäre Anmaßung. Gott ist zu weise, um sich zu irren, und zu gut, um den Rechtschaffenen irgendetwas Gutes vorzuenthalten. Fürchte dich nicht, ihm zu vertrauen, auch wenn du keine sofortige Antwort auf deine Gebete erlebst. Verlass dich auf die feste Zusage: Bittet, so wird euch gegeben. Dann gibt es vielleicht auch noch einen anderen Grund, warum Gott unsere Gebete nicht immer erhört. Manchmal erhört er unsere Gebete nicht so schnell, wie wir uns das vorstellen. Das kann daran liegen, dass er uns Geduld und Beharrlichkeit beibringen möchte. Er möchte, dass wir lernen, um etwas von Herzen zu beten, dass es uns so wichtig ist, dass es uns ein Herzensanliegen wird. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, kann er uns es geben. Manchmal sagt Gott, deine Bitte ist gut, aber du musst noch ein bisschen warten. Aber in unserer heutigen Fastfood-Gesellschaft sind wir oft so geprägt, dass wir unsere Erfüllung immer sofort haben wollen. Ich möchte etwas haben, und zwar genau jetzt. Wir wünschen uns also Dinge sofort zu haben, aber Gott sagt, warte. Auch dafür gibt es in der Bibel eine Reihe von Beispielen. Es gab so viele Gläubige, die auf den verheißenen Messias gewartet haben, weil sie glaubten, er wird in ihrer Generation kommen. Und trotzdem sind sie ins Grab gegangen. Sie sind gestorben und der Erlöser kam nicht zu der Zeit, als sie lebten. Aber Gott ist treu und als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Oder denken wir an Abraham. Wie lange musste er auf den verheißenen Sohn warten, den Sohn, den Gott ihm geben wollte? Es waren 25 Jahre. 25 Jahre hat er darum gebetet und Gott hat ihn 25 Jahre lang warten lassen. Und seinem Sohn Isaak ging es auch nicht viel besser. Rebekka wurde nicht schwanger. Das war damals der Albtraum einer jeden Frau. Es hat 20 Jahre gedauert, bevor sie Jakob und Esau zur Welt gebracht hat. Gott hat seine Zeit. Und das gilt auch für jeden von uns. Er kennt den besten Plan für uns und weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, uns etwas zu geben, worum wir bitten im Glauben. Im Glauben bedeutet, uns mit unseren Anliegen Gott anzuvertrauen und seinem Zeitplan zu vertrauen. Aber Beharrlichkeit im Gebet heißt nicht nur, dass wir eine gewisse Anzahl von Gebeten sprechen müssen, dass wir jeden Tag dreimal darum bitten müssen und eine solche Zeit lang. Es geht vielmehr darum, ob es uns ein Herzensanliegen ist. Es geht um die Herzenseinstellung. In Jeremia 29, 12 bis 14, das können wir auch einmal aufschlagen. Jeremia 29, Jeremia 29, 12 bis 14. Hier heißt es bei mir, Jeremia 29, 12 bis 14. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen, aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Hier heißt es, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir sucht. Es geht darum, dass Gott möchte, dass wir das, worum wir bitten, von ganzem Herzen möchten. Nicht nur einfach, weil es uns gerade gefällt, sondern dass es ein Herzensanliegen wird. Gott erhört das Gebet von Menschen, die ihr ganzes Herz nach ihm ausrichten und für die es wichtig ist, nach seinem Willen zu leben, ihr ganzes Leben nach ihm hin zu orientieren. Mit dieser Einstellung werden wir dann auch keine egoistischen Wünsche an Gott richten, sondern es geht uns darum, wenn wir um Dinge bitten, dass wir Gott damit verherrlichen. Das bedeutet es, wenn wir in seinem Namen bitten. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon für andere Menschen gebeten haben. Ich denke sicherlich viele. Für Menschen, die der Gemeinde nicht nahestehen oder die sich entfernt haben. Und manchmal beten wir Jahre um diese Menschen. Und wir fragen uns, warum passiert nichts? Warum bekehren sich diese Menschen nicht? Ich glaube, dass es ohne Zweifel ist, dass es Gottes Willen entspricht, wenn wir für andere Menschen bitten, dass sie ihn finden. Das ist ein Anliegen, das Gott gefällt. Und Gott handelt auch in dem Leben dieser Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass er ihnen Gedanken schenkt, die auf ihn hinweisen, dass er ihnen Situationen schenkt, die sie zum Nachdenken bringen. Aber wir müssen bei alledem trotzdem beachten, dass diese Menschen selbst eine Entscheidung treffen müssen. Dass Gott in ihrem Leben wirkt, zum einen ja, aber dass sie trotz alledem selber die Entscheidung treffen für ihn. Gott wird niemals gegen den freien Willen eines Menschen ihn so manipulieren und zu sich ziehen, wenn er das nicht möchte. Ich möchte euch eine eigene Erfahrung dazu erzählen, von meinem ersten Mal, als ich Bibelstunden gegeben habe. Ich weiß nicht, einige mögen ihn kennen. Er war früher regelmäßig hier im Gottesdienst. Er ist Leon. Und er hat uns besucht oder entdeckt. Er wohnt 2 Straßen weiter hier, immer noch. Und er ist auf uns aufmerksam geworden bei einer Evangelisation, die wir bei uns hier stattfinden haben lassen. Und er wurde im Park an einem sonnigen Tag angesprochen von 2 Mädchen. Und so haben wir Kontakt geknüpft. Und es hat nicht lange gedauert, dass er auch gerne Bibelstunden haben wollte, dass er die Bibel näher kennenlernen wollte. Und so hat es sich ergeben, dass ich ihm Bibelstunden geben durfte. Und es war eine sehr tolle Zeit für mich. Auch wenn ich immer etwas weiter fahren musste, aber das war kein Problem. Ich bin gerne gekommen und wir haben zusammen die Bibel studiert. Und es war eine Zeit, in der ich ganz viel Neues selber lernen durfte und viel Segnung erfahren durfte, weil er mir manchmal Fragen gestellt hat, die ich mir in meinem Leben wahrscheinlich nie gestellt hätte. Einfach weil er die Bibel mit anderen Augen gesehen hat zum Teil. Er ist da anders rangegangen. Und es war eine tolle Zeit. Und wir gingen so die Bibelstunden nach und nach durch. Es gibt ja so eine Art gewisses Programm, wo die einzelnen Elemente aufeinander bauen und zum Schluss steht die Taufe. Und ich wusste darum Bescheid und ich wusste, es dauert nicht mehr lang. Und wir kamen zu dem Bereich und ich habe ihn angesprochen, das nächste Mal oder demnächst möchten wir uns mit dem Thema der Taufe befassen. Wie denkst du darüber? Weil ich wollte nie etwas mit ihm studieren, was er nicht wollte. Also wir waren recht offen miteinander. Und er hat zu mir gesagt, dass er noch nicht bereit ist. Er hat gesagt, dass er die Wahrheiten, die in der Bibel sind, erkannt hat und kennengelernt hat. Und ich habe auch selbst gespürt, dass es viel Veränderung in seinem Leben gegeben hat. Er hat viel häufiger im Alltag Dinge mit Gott verknüpft. Er hat oft darüber nachgedacht, dass wenn ihm dies oder jenes passiert ist, dass Gott damit involviert war und dass er eine Rolle gespielt hat. Er hat mir oft davon erzählt, aber es hat ihm etwas noch gefehlt. Und ich habe auch viel für ihn gebetet. Und ich habe ihm gesagt, Leon, wenn du dieses Thema nicht studieren möchtest, weil du noch nicht bereit dafür bist, dann ist das in Ordnung. Dann werden wir es auch sein lassen, weil es bringt nichts, wenn wir das zusammen studieren und du das für dich nicht annehmen kannst. Und das ist jetzt schon, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahre her und seitdem ist erstmal noch nichts passiert. Er ist nicht seitdem auch, glaube ich, so gut wie kaum einmal mehr in die Gemeinde gekommen. Ich habe ihn einmal bei einer weiteren Evangelisation gesehen. Wir haben ein wenig miteinander geredet, aber ansonsten ist für mich so bewusst nichts mehr in seinem Leben passiert in Bezug auf Gott. Wir beten manchmal für Menschen und es scheint so, als würde sich nichts tun. Ich weiß nicht, ob in der Zukunft noch etwas passieren wird, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott in dem Leben dieser Menschen wirkt und dass, wenn eine bestimmte Situation kommt, die Gott ihnen schenkt, sie oder beziehungsweise auch Leon sich vielleicht daran erinnert und darüber nachdenkt, was er gelernt hat, was die Bibel zum Leben sagt, zu dem Sinn des Lebens und was dazugehört. Ja, und dann möchte ich noch über einen Grund sprechen, wenn wir um Dinge bitten, die wir von Gott haben möchten, dann kann es auch manchmal sein, dass es gute Dinge sind, um die wir bitten, aber dass es Hindernisse in unserem Leben gibt, die es Gott schwer machen, uns diese Dinge zu schenken. Dass es Dinge gibt, die uns noch Steine im Weg darstellen und dass Gott uns die Dinge, worum wir bitten, nicht schenken kann. Ich möchte mit euch nur einen beispielhaften Vers dazu lesen und der steht im Psalm 66. Psalm 66. Und dort den Vers 18. Psalm 66, Vers 18. Hier heißt es bei mir in Psalm 66, Vers 18, wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so würde der Herr nicht hören. Das ist nur ein beispielhafter Vers, aber er verdeutlicht einiges. Wenn wir etwas Schlechtes in unserem Herzen haben, wenn wir negative Ziele verfolgen, vielleicht auch manchmal unbewusst, dann ist es für Gott schwierig, uns Dinge zu schenken, um die wir bitten. Es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen wir erwarten können, dass Gott unsere Gebete erhört und sie beantwortet. Eine Grundbedingung ist, dass wir spüren, dass wir auf seine Hilfe angewiesen sind, dass wir seine Hilfe brauchen und dass er uns zeigen muss, wenn es da Dinge gibt, die uns vielleicht von ihm noch fernhalten. Er hat verheißen, ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Wer nach seiner Gerechtigkeit hungert und sich nach ihm sehnt, der wird Gott auch darum bitten, ihm zu zeigen, was ihn vielleicht noch fern von ihm hält, um seine Augen zu öffnen, damit er auch die anderen Segnungen schenken kann. Ich möchte an dieser Stelle wieder ein Zitat vorlesen, auch aus dem Buch Schritte zu Jesus. Hier heißt es, haben wir Unrechtes im Herzen vor oder halten wir an einer uns bekannten Sünde fest, wird uns der Herr nicht erhören. Doch das Gebet eines reuigen, gebrochenen Herzens nimmt er immer an. Wenn wir jedes uns bekannte Unrecht in Ordnung gebracht haben, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott unser Gebet beantworten wird. Eine weitere Bedingung für siegreiches Gebet ist der Glaube. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. So heißt es in Hebräer. Jesus sagte zu seinen Jüngern, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Die Frage ist, nehmen wir ihm beim Wort? Glauben wir wirklich daran, dass der Herr da ist und dass er aktiv in unserem Leben wirken kann? Ich möchte mit euch eine Geschichte aus der Bibel lesen, die in Markus Kapitel 5 steht. Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5 und da ab Vers 22. Markus Kapitel 5 ab Vers 22 und erstmal nur bis zum Vers 24. Hier heißt es, und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Hier wird uns beschrieben, dass ein Synagogenvorsteher, für den es zum einen total ungewöhnlich war, zu diesem Jesus zu kommen, der ja kein Gelehrter war, zu ihm kommt, weil seine kleine Tochter im Sterben liegt. Und diese Worte, die er spricht, die zeugen für mich von sehr starkem Glauben. Er sagt hier: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Nicht, dass sie vielleicht gerettet wird und lebt, versuch es mal, sondern er ist fest davon überzeugt, wenn du kommst und ihr die Hände auflegst, dann wird sie gesund werden und wird leben. Also dieser Mann glaubt absolut an Jesus und seine Kraft zu heilen. Und dieser Überzeugung geht er voran. Jetzt an dieser Stelle schiebt sich eine weitere Begebenheit hinein, die wollen wir nicht weiter behandeln, und Jesus wird auf jeden Fall aufgehalten. Und es dauert eine Weile, bis er weitergehen kann. Und in Vers 35 geht es dann wieder mit der Geschichte von Jairus weiter. Und ab da möchte ich mit euch weiterlesen, Markus 5, ab Vers 35. Hier heißt es: Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers, also von Jairus, und sagen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das gerade geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemanden, ihm zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er sieht ein Getümmel von Weinenden und laut Heulenden. Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, also die drei Jünger, und geht mit ihnen hinein, wo das Kind war. Und er greift ihre Hand, er greift die Hand des Kindes und spricht zu ihr: Talita cum. Das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und zugleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt, und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand diese Erfahrung, erfahren sollte. Und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Bis hierhin. Ich frage mich, was im Jairus vorging, als nach dieser Zwischengeschichte einer seiner Diener zu ihm kommt und sagt: Es ist zu spät. Deine Tochter ist gestorben. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ich frage mich auch, was für ein Glauben hatte dieser Jairus an diesen Jesus? Glaubte er, dass er ein Wunderheiler ist? Dass er Leute heilen kann, solange sie krank sind? Und wenn sie dann gestorben sind, dass dann alles vorbei ist? Ich kann mir vorstellen, dass er in diesem Moment angefangen hat zu zweifeln. Und dass der Diener auf jeden Fall davon überzeugt war, der kam. Der sagte: Es gibt keine Hoffnung mehr. Sie ist gestorben. Dieser Jesus, er braucht gar nicht mehr kommen. Aber Jesus überhört hier das Wort. Ganz bewusst, davon gehe ich aus. Und sagt zu Jairus: Glaube nur, vertraue nur. Und sie gehen zu dem Haus, und das sind auch allejenigen, die bestellten Trauergäste, die dann weinen und trauern. Und Jesus sagt ihnen: Macht nicht so einen Lärm, denn das Kind schläft nur. Und sie lachen ihn aus. Also auch sie alle glauben absolut nicht daran, dass Jesus noch etwas tun kann. Und er nimmt dann die Eltern und die drei Jünger mit sich in das Haus und er weckt das Kind wieder zum Leben. Und diese Eltern sind sehr überrascht und auch die Jünger, dass Jesus sie von den Toten auferweckt. Wie weit ging der Glaube an diesen Erlöser, an diesen Messias, der vor ihnen stand? Reichte er nur so weit bis zu einem Krankenheiler, der jemanden die Hände auferlegen konnte und ihn heilen? Oder war er der allmächtige Herr des Universums, der auch jemanden vom Tod auferwecken konnte, wenn er wollte? Was glauben wir heute, wer Jesus ist? Inwieweit vertrauen wir ihm? Glauben wir auch nur daran, ja, er ist Gott, er ist Jesus und er kann mir helfen, wenn ich einen Schnupfen habe, dass er mich gesund macht? Oder wie weit geht der Glaube, den wir an Jesus haben? Ist er nur ein Wunderheiler oder ist er der Herr des Universums? Ich glaube, und das habe ich bei mir häufig auch erlebt, dass wir manchmal ein bisschen daran zweifeln. Und dass wir manchmal auch Dinge in die Zukunft schieben und sagen, ja, du hast uns in deinem Wort versprochen, du wirst kommen und du wirst alles neu machen und dann bist du der König, der wiederkommt, der alles neu macht und der alle auferweckt, die an ihn glauben. Aber was kann dieser Jesus heute in unserem Leben bewirken? Glauben wir an ihn als Erlöser? Glauben wir dann wirklich, wenn wir nur in der Zukunft daran glauben? Was macht er heute? Wozu ist er heute imstande? Ich denke, dass eine wichtige Voraussetzung daran ist, wirklich zu glauben und den Verheißungen, die Gott uns schenkt, diese wirklich anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass Gott sie uns schenkt. Aber es gibt sicherlich Dinge, von denen wir überzeugt sein können, dass Gott sie auf jeden Fall für uns möchte und dass da keine Frage ist, ob er sie uns schenken möchte oder nicht. Das ist zum Beispiel Vergebung von Schuld, Vergebung anderen gegenüber, das Überwinden von Sünde, das Empfangen des Heiligen Geistes. Und ich habe an jeder Stelle hier auch eine Textstelle, aber wir möchten das jetzt nicht alles gemeinsam lesen. Kraft zum Gehorsam und dass wir Menschen zu Jesus führen. Und das Wunderbare ist, dass in jedem Gebot, in jeder Verheißung, das Gott uns gibt oder die Gott uns gibt, auch die Kraft zu helfen mit integriert ist, es wirklich umzusetzen. Gott sagte nicht zum Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, ohne ihm die Kraft dazu zu geben, das auch wirklich zu tun. Und so ist es mit jedem Gebot. Gott weiß genau, dass wir aus eigener Kraft nichts tun können und dass wir seine Gebote auf keinen Fall halten können. Aber deswegen schenkt er uns die Verheißung in seinem Wort und sagt, ich gebe euch die Kraft dazu, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr daran glaubt, dass ich ein Herr bin, der euch die Kraft dazu geben kann. Wenn wir also eine klare Verheißung Gottes haben und die Bedingungen erfüllen, die er in seinem Wort gesagt hat, dann können wir davon ausgehen, dass er sie uns schenkt. Wir können im Glauben darum bitten und ihm auch danken dafür, dass er sie uns geschenkt hat. Auch wenn wir es manchmal nicht fühlen, wir können davon überzeugt sein, denn sein Wort genügt. Die Bibel ist voller kostbarer Verheißungen. Aber hier ist auch ein Grund, um vorsichtig zu sein. Den gibt es trotzdem. Wir dürfen nicht einfach jede Verheißung und jedes Versprechen, das in der Bibel steht, bedingungslos auf uns anwenden. Es gibt Verheißungen, die Gott jedem Menschen geschenkt hat, die für jeden Menschen gelten. Und es gibt solche, die er einzelnen Personen in bestimmten Situationen geschenkt hat. Also nicht jede Verheißung ist an jeden Gläubigen gerichtet. Wenn Gott zum Beispiel in Jesaja 43 sagt, und wenn du in Feuer gehst, sollst du nicht verbrennen und die Flammen sollen dich nicht verzehren, dann heißt das nicht, dass jeder von uns durch Feuer gehen kann. Und auch nicht, dass es Menschen gab, die um den Glauben an ihn auf dem Scheiterhaufen verbrannt sind. Und es ist nicht so, dass diese Menschen zu wenig Glauben hatten, die Märtyrer. Manche Verheißungen waren nur für bestimmte Situationen, andere wiederum gelten für jeden. Es ist also sehr wichtig, eine biblische Verheißung im Kontext zu studieren. Auch hier möchte ich wieder ein Zitat vorlesen. Hier heißt es, wenn wir im Glauben bitten, werden wir empfangen. Der Herr hat uns sein Wort darauf gegeben und wird es auch halten. Wenn du als wirklich Bedürftiger zu ihm kommst, brauchst du nicht zu denken, dass deine Bitte um Erfüllung der göttlichen Verheißung eine Anmaßung sei. Wenn du um den nötigen Segen dafür bittest, dass du eine vollkommene Persönlichkeit nach dem Ebenbild Jesu Christi werden kannst, dann darfst du dir seitens des Herrn ganz gewiss sein, eine Bitte ausgesprochen zu haben, die in einer Verheißung begründet ist, auch ihre Erfüllung darin hat. Zu fühlen und zu wissen, dass du ein Sünder bist, gibt dir gerade Ursache, um göttliche Gnade und Barmherzigkeit zu flehen. Die Bedingung, unter der du dich Gott nahen darfst, besteht nicht in deiner Heiligkeit, sondern in deinem Wunsch, dass Gott dich von aller Sünde reinigen und von aller Ungerechtigkeit befreien möge. unsere tiefe Not, unsere tiefe Hilflosigkeit macht uns Gott und seine Erlösungskraft zu einer Notwendigkeit und beweist, dass wir immer wieder bittend zu ihm kommen müssen. Um die Vergebung von Sünden, um den Heiligen Geist, um eine christusähnliche Natur und Weisheit und Stärke zur Betreibung seines Werkes, um diese Gaben dürfen wir auf jeden Fall bitten. Dann sollen wir aber auch glauben, dass wir empfangen werden und Gott danken, dass wir empfangen haben. Wir sollen nicht beginnen zu zweifeln. Wir brauchen nicht nach äußeren Segensbeweisen zu suchen. Die Gabe liegt bereits in der Verheißung. Wir dürfen also in der Gewissheit ans Werk gehen, dass Gott fähig ist, das zu tun, was er versprochen hat. Und dass die Gabe, die er uns geben möchte, die wir besitzen können, dann wirksam wird, wenn wir sie am dringendsten brauchen. So verhält es sich mit allen Verheißungen, die in Gottes Wort stehen. Mit ihnen spricht er zu uns persönlich. Und dies so unmittelbar, als ob wir seine Stimme hören können. Diese Verheißungen sind es, durch die Christus und seine Gnade und Kraft vermittelt. Ich möchte zum Schluss noch einmal zu Joni Erickson zurückkommen, die aufgrund ihres schweren Schicksals sterben wollte und nicht mehr leben wollte. Ich möchte ein bisschen davon erzählen, wie es heute in ihrem Leben aussieht. Joni ist heute glücklich verheiratet. Sie ist Künstlerin, also sie malt Bilder, aber nicht wie jeder andere, sondern sie malt die Bilder mit dem Pinsel in ihrem Mund. Also sie malt wunderschöne Bilder, ich habe schon einige gesehen, mit diesem Pinsel in ihrem Mund. Und sie schreibt oder sie unterschreibt diese Bilder immer mit PTL, was so viel heißt wie Praise the Lord, also preise den Herrn. Sie hat inzwischen auch einen eigenen christlichen Radiosender gegründet, der Menschen Trost und Hoffnung gibt. Und auch eine Hilfsorganisation, die Joni and Friends heißt, die sich um behinderte Menschen kümmert, die dafür sorgt, dass Rollstühle wieder aufgebaut, repariert werden und nach Afrika oder andere bedürftige Länder geschickt werden, die Freizeiten organisiert für behinderte Menschen und andere Dinge. Ich glaube, sie hat verstanden, dass Gott in ihrem Leben nicht wollte, dass sie stirbt, sondern dass er einen wunderbaren Plan für sie bereitgehalten hat, mit dem er sehr viele Menschen erreichen wollte. Und ich wünsche mir von einem jeden von uns, dass wir auch, selbst wenn Gott manchmal unsere Gebete nicht erhört, nicht an ihm zweifeln, sondern daran glauben, dass er treu und gerecht ist und dass wir so die Verheißung, die er uns in seinem Wort gibt, annehmen können und mit ihm gemeinsam vorangehen. Amen. Wir möchten noch einmal beten. Herr großer Gott, wir kommen noch einmal im Gebet zu dir. Und Herr, wir wünschen uns für unser Leben, dass du uns den Weg zeigst. Herr, hilf du uns, dass wir im Vertrauen auf dich vorangehen, auch wenn nicht alle Bitten in unserem Leben Erfüllung finden. Lass uns verstehen, dass du unendlich weise bist und dass du den richtigen Plan für unser Leben hast. Und hilf uns, dir zu vertrauen, diesen Weg anzunehmen, auch wenn er manchmal anders aussieht, als wir ihn uns wünschen. Herr, du hast das Ziel im Auge und Herr, ich möchte dich, dass du uns lehrst, dass wir auch das Ziel im Auge haben, dass wir auf das schauen, was du uns schenken möchtest. Hilf uns, mit dir vereint zu leben und lass du uns so auch ein Zeugnis für andere sein und sie auch auf diesem Weg begleiten, Herr. So schenke uns deinen Heiligen Geist dazu, schenke uns die Kraft, mit dir gemeinsam voranzugehen und habe Dank dafür, dass du unser Gebet erhörst. Amen. Thank you.